ARD Sounds.
Barbara, sag doch mal, könntest du den machen, wenn es um schwere Themen geht? Ja. Weil das geht ihr sehr, sehr nah. Barbara ist eine sehr empfindsame Seele. Ich habe vom Schicksal mehr abgekriegt, als die Öffentlichkeit weiß. Mhm. Und das soll auch so bleiben. Und vielleicht habe ich dadurch eine größere Nähe zu Menschen, wo plötzlich von jetzt auf gleich etwas passiert, was dein Schicksal und dein Leben komplett auf den Kopf stellt. Mhm. Es kann sofort alles anders sein im Negativen. Und das wiederum führt mich aber zu einer enormen Lebensfreude. Weil im Moment ist ja alles gut.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Hier sind Sie goldrichtig. Hier ist der Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD Sounds App mit Daniel Kaiser. Und hier erzählen interessante, spannende, wunderbare Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit Hamburg schon alles erlebt haben. Und heute kann man sagen, mit dem deutschen Talkmaster. Er macht seit Jahren den euren Freitagabends interessant mit der NDR Talkshow. Er ist Moderator, Produzent, Grimme-Preisträger, ehemaliger Axel Springer Vorstand, Autor, Podcaster, Hochschulprofessor und einfach ein super Typ. Hubertus Meyer-Burkhardt. Moin, Hubertus.
Guten Morgen, sprich ruhig weiter. Man glaubt gar nicht, wie viel Lob man so vertragen kann.
Ja, aber es ist ja unglaublich, was du alles gemacht hast. Ja, wir müssten also Stunden sprechen.
Ich habe nie Ferien gemacht, das ist das Problem. Ich habe einfach immer gearbeitet und immer mit Vergnügen gearbeitet. Und so löst sich das Rätsel auf, warum ich so viel gemacht habe. Und ich war nie wirklich regional oder geografisch gebunden. Wenn es eine Offerte gab in eine andere Stadt, der war mit der Anfrage noch gar nicht fertig. Da habe ich schon den Koffer gepackt und saß stand am Bahnhof. Ich bin, das muss man auch sagen, kommen wir gleich drauf, ich bin gerne in Hamburg, aber ich habe keine tiefen Wurzeln, aber egal wo ich bin, die habe ich nie. Ich bin ein Reisender.
Ein Reisender, auch ja, auf der metaphorischen Ebene.
Unbedingt.
Millionen kennen dich aus der Talkshow. Was ist so unter den vielen Momenten der letzten Jahrzehnte, muss man ja sagen, so ein Talkshow-Moment, den du in besonderer Weise in deinem Herzen trägst?
Weil ich ganz weit zurückdenke, als ich mit Alida Gundlachner moderiert habe, waren das die beiden Besuche von Hildegard Knef.
Ja.
Das war eine besondere Frau, von der eine besondere, mit einer besonderen Aura. Dann fällt mir ein Lotti Huber. Lotti Huber in Kiel geboren, die jüdische Tochter eines jüdischen Kaufmanns, die alle Katastrophen erlebt hat, die man erleben kann als Jüdin in der Generation, die sehr mit mir geflirtet hat.
What?
Und auch ja, und dann hat sie etwas Schönes gesagt und dann hat sie aber nach der Sendung auch noch weiter geflirtet und ich habe gesagt, Lotti, also die 30 Jahre sind erotisch nicht so leicht zu überbrücken und da war ihre Antwort, Hubertus, in meinem Alter muss ich 10 Männer ansprechen, damit es bei allem klappt. So.
Das bleibt hängen, super.
Genau. Das sind Momente am Anfang und in der jüngeren Vergangenheit. Ach Gott, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich fand wirklich toll, ohne das parteipolitisch irgendwie jetzt verortet werden zu wollen, aber ich fand den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten, der vor einiger Zeit bei uns war, den fand ich sehr humorvoll und sehr bemerkenswert. Von einer bemerkenswerten Menschlichkeit und Humor, muss ich
Daniel
sagen.
Daniel Günther war
das. Daniel Günther? Das heißt aber noch nicht zwingend, dass ich unbedingt CDU wähle.
Ja.
Aber ich fand ihn toll.
Aber es sind ja Menschen.
Heißt es. Ja, sagt man immer wieder.
Wir sitzen ja hier in einem Studio, in unserem Podcast-Studio in Lockstedt und ihr nehmt ganz in der Nähe auf und habt eure Talkshow. Rauscht du da abends kurz vor der Sendung rein oder macht ihr noch Konferenzen und so?
Naja, es ist ein Ritual. Und zwar an dem Vorabend der Sendung nehme ich mir nie was vor. Also keine Einladung, gehe ich nicht ins Kino, da bereite ich mich wirklich auf die Sendung vor. Weil es sind natürlich 8 Gäste und wir haben ein Dossier und das Dossier pro Gast sind ungefähr 8 bis 12 Seiten und die arbeite ich schon durch. Mhm. Das heißt, ich komme am Morgen der Talkshow sehr gut vorbereitet. Und dann treffen wir uns um 13 Uhr, 13.30 Uhr, gehen die ganze Sendung mal durch, gucken die Fragen von Barbara an, gucken die Fragen von mir an, gucken, wo man das irgendwie mischen kann. Und lachen auch viel. Also in dieser Redaktionskonferenz ist es gut, dass keine Kamera da ist, weil es werden auch Witze erzählt, die man nur konsumieren kann, wenn man über 18 ist. Barbara ist ein Meister im frivolen Witz. Ich bin aber auch nicht schlecht. Und wir haben eine sehr guten Groove in der Redaktion. Wir wissen sehr viel übereinander und wir haben also das geht bis ins Private rein in dieser Truppe. Das macht sehr viel Spaß. Naja, und dann gehen wir langsam, kommen die Gäste und so weiter.
Mhm. Vorbereitungen sind vielleicht nahe 30% und der Moment, das Live, wie viel ist das? Wie viel Prozent?
Weißt du, du kannst nur spontan sein, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast. Und du kannst auch nur, es ist wie bei einer Musik, du kannst nur extemporieren, wenn du das Libretto kennst. Ja, ja. Du musst schon fleißig sein und wenn du fleißig gewesen bist, dann kannst du auch dich vom, sagen wir mal, vom Konzept lösen. Aber du musst das Konzept kennen, von dem du dich lösen kannst. Mhm. Sonst macht es keinen Sinn.
Ich war ja neulich auch mal als Gast dabei und das ist so stark.
Ein unvergesslicher Moment.
Ich habe gedacht, das sagst du als unvergesslichen Moment. Ja. Und das ist so stark, wie du das machst. Es gibt ja immer Leute, die mit einer Geschichte kommen, die vielleicht nicht so bekannt sind. Und dann gibt's Promis. Und wie du diese Geschichten der Leute aufnimmst und den Promis die Bälle zuspielst, das war, ich saß da mit offenem Mund daneben und guckte wie beim Tennismatch
dein
hin
Mund
und her.
Ist jetzt noch geöffnet, sag ich. Also so bist du... Nein, aber ich kann es dir ganz einfach sagen, du musst eins begreifen, wenn du die Talkshow moderierst. Du bist im Dienste der Sendung und du bist nicht wichtig als Moderator, die Gäste sind wichtig. Und deswegen haben Barbara und ich ein Motto, wir nehmen die Gäste ernst, aber uns nicht wichtig. Mhm. Also das heißt ja auch die NDR Talkshow, das heißt nicht zu Gast bei Barbara, Bettina und Hubertus und Steven, sonst ist die NDR Talkshow und du dienst einem Format und wenn du das begriffen hast für dich, dann läuft es auch ganz gut.
In einem Einspieler, als wir da saßen, hast du auch mal kurz eine Runde Wein für alle bestellt. Also das ist ja auch...
natürlich.
Also Leute, das ist schlagen die Leute vom NDR die nicht die Hände über dem Kopf zusammen? Hubertus schon wieder?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe nicht eine Runde Wein bestellt, aber ich achte natürlich aufmerksam darauf, wenn irgendwie ein Gast sagt, da könnte ich noch ein Bier bekommen oder könnte ich noch einen Wein bekommen. Und das sagen die natürlich dann, wenn entweder die Musik spielt oder es ist ein Einspieler. Und dann sorge ich dafür. Ich selber muss bestehen. Ich trinke während der Sendung keinen einzigen Tropfen Alkohol. Und danach vielleicht einen Wein, aber das ist es auch. Also ich versuche, ich bin ja ein großer Freund des Rotweins, aber nicht während der Arbeit.
Mhm. Kenne ich. Bist du immer noch ein bisschen mal aufgeregt, angespannt, in besonderer Weise konzentriert? Ich merke, wenn ich zum Beispiel heute vor dem Interview merke ich, dass es auch am Tag vorher in mir arbeitet.
In mir auch. Nein, man darf, also ich habe kein Lampenfieber, das habe ich nicht. Ja. Aber ich habe eine gewisse Anspannung, wenn die Sendung anfängt, oder man kann auch sagen, eine Konzentration, weil wenn du das nicht wirklich hast, dann wirst du schnell so ein bisschen zynisch oder, also ich bin jetzt in einem Alter angekommen, wo das Schlimmste die Routine ist, weil Routine macht dich sehr schnell arrogant und das kriegen wir schon hin. Nein, jede Sendung ist ein neuer Anfang und man kann ja nicht heute sagen, die letzte Sendung war aber sehr gut, leider bin ich heute nicht gut drauf.
Ja.
Das geht nicht. Also es fällt nur, das ist bei dir ja auch so. Ja. Du fängst immer wieder mit einem weißen Blatt Papier an und das muss man schon, also man muss schon konzentriert oder heute sagt man fokussiert sein. Mhm. Ich bin fokussiert.
Hubertus, du bist in Hamburg im Prinzip zu Hause. Du bist in Kassel geboren. Wie lange bist du schon jetzt in Hamburg?
Also ich bin zum zweiten Mal in Hamburg. Ja. Ich habe in meinem Leben zweimal in Düsseldorf gewohnt. Ich habe in meinem Leben zweimal in München gewohnt und wohne zum zweiten Mal in Hamburg und habe einmal in Berlin gewohnt. So ist es. Ich bin ein Reisender und bin jetzt wieder hier seit 1995.
Also schon im vergangenen Jahrtausend. Wir machen mal eine 040
Aber Aufwand, der Strom war erfunden. Es gab schon elektrisch Licht.
Fließendwasser.
Fließendwasser gab es auch schon.
Genau. Ja. Du, ich war neulich auf Hallighoge. Die haben da noch nicht so lange fließend Wasser.
Genau, und als ich hierher kam, war es auch so. Ich gehe noch zum Brunnen. Ich bin zum Brunnen gegangen und habe
gepumpt. Das Rad war gerade erfunden. Ja. Wir machen eine 040 Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Ganz klar Elbe. Warum kann ich dir auch sagen? Weil die Elbe kommt aus einem anderen Land, der Tschechischen Republik. Die Elbe hat also ein Schicksal. Die kommt schon irgendwo her. Und die Alster, bei allem Respekt, hat ja noch kein Schicksal. Die rinnt da durch Schleswig-Holstein. Aber die Elbe ist ein Fluss mit einem Alter auch. Die kommt ja, wenn sie hier an ist, ist da das Wasser ist ja schon eine Weile unterwegs.
Ja.
Das hat Patina, das hat Aura, Schicksal.
Hennstedt-Ulzburg hat keine Patina, also nein, vergleichsweise.
Bei allem
Brahms oder Udo?
Wenn Udo Lindenberg heißt, dann würde ich schon sagen Udo. Großen Respekt vor diesem Mann.
Astra oder Fritz?
Fritz.
Ja.
Aber ich trinke schon gern auch Alkohol. Ja. Aber ich, wenn ich Bier trinke, schätze ich die kleinen bayerischen Brauereien. Und ich finde es ganz toll, dass jetzt bayerische Bierbrauereien es überall auch in Hamburg gibt. Mhm. Auch diese kleinen Inhabergeführten. Also ich suche immer die kleine Brauerei und gebe der den Vorzug vor der großen Brauerei. Mhm.
Spiegel oder Stern?
Spiegel. Und wenn ich ehrlich sein darf, besonders gern die Zeit. Aber ich bin schon ein sehr politischer Mensch und der Themenmix im Stern, da gibt es manchmal Dinge, die mich sehr interessieren, aber der Mix ist nicht das, was mich was mich so vom Sofa holt.
Mhm. Politik interessiert dich, das heißt Wahltag 17:55 Uhr, Hubertus vorm Fernseher.
Vorm Fernseher. Ich bin ein großer Podcast-Freund. Ich höre Paul Ronsheimer ununterbrochen. Ich höre Anne Will den Podcast. Ich höre den Podcast Lanz und Precht. Also ich bin so ein wahnsinniger Podcast-Mensch und bin sehr interessiert an der Politik. Und ich habe mal Geschichte studiert, long time ago, und das ist ja die Politik von gestern im Grunde. Also nee, ich bin da, bin tief drin.
Du machst ja jetzt, bist ja vor allen Dingen jetzt auf dem Unterhaltungsdampfer sozusagen unterwegs. Total. Hätte dich das denn nicht auch gereizt, mal Politikjournalist, also Anne Will zu sein sozusagen?
Nein, ich war, mich hat Journalismus tatsächlich nie interessiert, weil mich hat es immer interessiert, Filme zu produzieren und ich wollte nicht Kritiker sein, der dann schreibt, wie man die Filme hätte besser machen können. Dann kann ich es ja gleich selber versuchen, besser zu machen. Also nein, was mich am meisten ausmacht, ich habe ja an die 30 Spielfilme produziert, ja, an die 30 TV-Movies, Serien und so weiter. Und das hat mich sicherlich am meisten interessiert und am meisten ausgemacht. Und dann jetzt heute das Schreiben, weil ich habe ein Leben lang die Autoren beneidet, die Drehbuchautoren. Nicht die Regisseure, nicht die Schauspieler, nicht die Kameraleute, die Autoren. Und dann habe ich vor 15 Jahren angefangen zu schreiben und erst Romane, jetzt Sachbücher im Wesentlichen. Und ich bin sehr dankbar und demütig und glücklich, dass die letzten beiden Bücher große Spiegel-Bestseller gewesen sind.
Auf den einen kommen wir auch.
Ach, das ist super.
Was für ein Zufall. Also so ein Zufall.
Du bist ja vorbereitet. Ich wusste, das war eine gute Entscheidung. Das war
so, unbedingt. Kühlbrandbrücke oder Elbtunnel?
Elbtunnel. Ich habe vor einiger Zeit eine Dokumentation gemacht mit dem Regisseur Ulf Thomas. Und über den sogenannten neuen Elbtunnel, der aber auch schon seit 1979, glaube ich, aktiv ist. Und da habe ich das schönste Moment erlebt eigentlich meines Lebens, ja. Man hat uns eine Röhre gesperrt, nachts, und wir durften ungefähr eine Stunde da alleine drehen.
Oh.
Und wir waren, ein Jungentraum, ja. Und wir haben nur der Tonmann, der Kameramann, der Regisseur, also Ulf Thomas, und ein Aufnahmeleiter standen in dem Tunnel und haben in der Röhre und haben nachts gedreht. Und da gab es eine sehr hübsche Geschichte, da war auch der Sicherheitschef vom Tunnel dabei. Und ich habe gesagt, bevor wir da reingingen, zu diesem wunderbaren Mann, kann man denn oben jetzt auch die Elbe hören, das Wasser hören? Und darauf sagte der Herr Meyer-Burkhardt, wenn Sie die Elbe hören, kann ich Ihnen nur raten, rennen Sie schnell. Das wäre kein gutes Zeichen.
Du warst zur Eröffnung des Elbtunnels auch in Hamburg.
Aber ich war nicht eingeladen. Durch einen Irrtum des Protokolls hat man mich vergessen. Aber Mike Krüger war ja beteiligt.
Der war beteiligt.
Der bei unserem Film auch mitgemacht hat. Ja. Das war ganz toll. Der hat
ja mitgebaut damals.
Ja, weil der war Architekturstudent und musste, glaube ich, so eine Art Praktikum machen und hat sich dann in dem Film auch wunderbar darüber ausgelassen, dass bei der Eröffnung des Elbtunnels bekam jeder Arbeiter irgend so eine Tüte und da war irgendwie ein Schokoriegel, ein Apfel und eine Pulle Bier drin, wo er sagte, da hätte man ein bisschen barocker, ein bisschen großzügiger mal die Arbeiter, die da auf dem Rücken liegend das Ganze montiert haben.
Ja.
Also das war sehr, sehr lustig und bin sehr dankbar, dass Mike Krüger bei dem Film nochmal mitgemacht hat.
Olympia oder Nolympia?
Das ist eine sehr schwierige Frage, die ist sehr schwierig zu beantworten, weil einerseits glaube ich, dass Hamburg Olympia wahnsinnig gut tun würde, denn Hamburg droht ein bisschen in seiner eigenen Gemütlichkeit zu ersticken.
Mhm.
Ja, es ist eine sehr konservative Stadt, die eine geringe Offenheit nur hat für Innovation, verglichen mit Berlin oder auch verglichen mit dem Rheinland, wo ich gelebt habe. Auf der anderen Seite habe ich diesen G20-Gipfel hier erlebt und ich hatte den Eindruck, Hamburg ist jetzt nicht gerade der Weltmeister in öffentlicher Sicherheit und in Management. Also ich habe Zweifel. Ich würde sehr glücklich sein, wenn Olympia käme, aber ich habe Zweifel in die Verwaltung, ob die das managen kann. Und das sagt jemand, der Herrn Tschentscher schätzt und vor allen Dingen die Hamburger Polizei schätzt.
Mhm.
Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist die Stadt für so eine Olympiade auch nicht gebaut.
Mhm.
Vielleicht sind da so Konglomerate wie Düsseldorf, Köln, Bonn, wo es ein bisschen entzerrt ist, geeigneter, topografisch auch.
Mhm.
Ich fände es schön, aber ich habe Zweifel, ob die Struktur, die Infrastruktur ausreicht.
Mhm. Hamburg, schönste Stadt der Welt, sagen manche Hamburgerinnen und Hamburger so halb im Scherz.
Ja, die Meinung teile ich natürlich nicht, weil ich war schon mal in Venedig und ich war schon mal in Florenz und ich war auch schon mal in Rom. Also ich würde sagen, dieser Satz ist, den sollte man auch nicht sagen. Und ich habe ja eben erwähnt, dass ich vorher im Rheinland, München und Berlin, das habe ich nie gehört dort. Mhm. Düsseldorf, die schönste Stadt der Welt, oder München. Das sagt keiner, das sagen wirklich nur die Hamburger. Ich finde das ein bisschen borniert, wenn ich ehrlich bin. Das ist nicht so mein Way of Life. Ich liebe Hamburg sehr. Ich bin hier wahnsinnig gern. Ich mag die Zurückhaltung sehr gern. Ich mag auch diese liberale Grundstimmung hier sehr gern. Die Stadt ist wirklich sehr schön. Das ist gar keine Frage. Aber mit dem Superlativ würde ich nicht so vor die Tür gehen wollen. Das ist nicht meine Art. Und ich finde, mit Superlativen sollte man ohnehin ein bisschen vorsichtig sein.
Wo bist du denn in Hamburg zu Hause? Was ist so deine Hut?
Also die Ecke, die ich am meisten mag, ist, das kann ich auch ganz gut begründen, ist das Grindelviertel. Warum mag ich das Grindelviertel? Erstmal hat Hamburg der ganzen jüdischen Kultur in Hamburg sehr viel zu verdanken, und da ist das Café Leonard und da ist die Synagoge, die jetzt wieder aufgebaut wird. Dann ist da das Abaton. Ja, ich bin ja nun als ehemaliger Film- und Fernsehproduzent, bin ich im Abaton Dauergast. Dann ist da diese Buchhandlung Stolterfoth, die jetzt wieder seit 1948, 49 gibt es die, diese kleine
Bretterbude. Das kleine Pavillon da.
Ein literarisches Highlight.
U-Bahnhof Hallerstraße.
Ich kann nur jedem Hamburger sagen, da gibt es die Bücher, die es in den großen Ketten nicht gibt, in den großen Buchhandelsketten. Ich kann nur jedem raten, da mal vorbeizugehen und ein besonderes Buch zu kaufen. Und diese Mischung zwischen jüdischer Kultur, Kino, und da gibt's meinen Lieblingsgriechen, Pinakas, der ist auch noch da, habe ich das sagen.
Kenn ich. Hammer. Die Akustik ist manchmal ein bisschen schwierig.
Ja, aber ich will
aber
ja
das Essen. Ja, ich, aber das Essen ist ja wirklich...
Pinakas, also der Grieche, das Kino, das jüdische Viertel, Stolterfoth, die Buchhandlung. Da habe ich so das Gefühl, Hamburg ist so ein bisschen, ist so eine Komposition, die geradezu für mich gemacht zu sein scheint.
Du bist aber aufgewachsen in Kassel. Und ich sag mal, ich kenne Kassel von der...
Das ist die deutsche Antwort auf Florenz. Ich kann dein Lachen jetzt nicht einordnen.
Ich kenne es wirklich nur von der A7, vom Vorbeifahren und von der Documenta. Ja, Moment, du bist jetzt,
genau. Also eine große Museumsdichte beispielsweise. Die spanische, die ganze spanische Geschichte, was Gemälde angeht. Die holländische Geschichte. Es ist oben im Schloss Wilhelmshöhe. UNESCO-Weltkulturerbe, Park Wilhelmshöhe. Also es gibt eine Menge mehr zu entdecken. Das sogenannte Tapetenmuseum. Wirklich, es gibt wirklich eine Menge mehr neben der Documenta. Aber natürlich will ich nicht bestreiten, ich lebe seit meinem Abitur, was ich erst mit knapp 21 gemacht habe. Daran sieht, es gab bessere Schüler auf dem Gymnasium als mich. Aber mir war immer klar, ich will nie in einer Mittelstadt leben. Und wie Kassel, ich wollte immer in der Metropole leben. Und jetzt wird es dich schmerzen, es war mir vom Abitur völlig egal, ob das Hamburg, Berlin, München, Frankfurt, Köln ist. Hauptsache große, viele Menschen, viel Anonymität, viel unterschiedliche Lebensformen. Ja. Und so ist es auch entstanden, dass ich seit meinem 20. Lebensjahr lebe ich nur in Millionenstädten. Ja, ich würde auch gerne in Wien leben oder in Zürich oder in Kopenhagen. Ich brauche einen guten Italiener oder einen guten Griechen, wie wir festgestellt haben. Ich brauche eine gute Buchhandlung und ich brauche einen ICE-Bahnhof. Und dann bin ich glücklich.
Und dann wurdest du glücklich. In den 70er Jahren kommst du von Kassel aus so einer Mittelstadt in die Großstadt als, Small- oder Middletown-Boy. Hamburg in den 70ern zum ersten Mal auch als Student. Ja. Wie war das? Andere Stadt damals.
Es war grauenhaft. Ich kann es dir genau sagen, weil ich war vorher in Berlin. Ja, ja. Und bin hierher gegangen wegen eines Professors, weil ich habe Geschichte und Philosophie studiert. Mhm. Und das war eine schlechte Entscheidung. Warum? Ich kam aus Kassel, Berlin war super. Berlin war offen, das war noch West-Berlin, Heidewitzka, da war wirklich was los. Ich kam nach Hamburg und dachte, ich bin in einem Altersheim für Fortgeschrittene. Die Hafen-City gab es noch nicht, die Speicherstadt gab es noch nicht.
Brachen.
Es gab kaum Cafés, wo man die Tische draußen standen. Und dann habe ich im sogenannten Philosophenturm studiert. Das klingt so romantisch, das war ein Hochhaus aus den 70ern, was hässlicher nicht sein könnte. Und da war ich Geschichte und Philosophie umgeben von Lehramtsanwärtern. Die kamen aber alle, 80% der Studentinnen und Studenten kamen aus dem Großraum Hamburg. Ich nicht. Die gingen am Freitag zurück nach Itzehoe, Quickborn, Husum, Heide und waren mit Lars oder Kai oder Frithjof schon seit 3000 Jahren befreundet. Und ich bekam überhaupt, ich fand auch keine Freundin. Wobei, ich war damals ein ziemlich attraktiver Kerl.
Kann man sich heute schwer noch vorstellen.
Aber die waren alle so in ihrem, schon in ihrem norddeutschen Lebensplanung versackt, ja, dass ich so mit dem Berliner Flair, von dem ich glaubte, dass es eine gewisse Wirkung auf die Damen hatte, bin ich hier komplett gescheitert.
War noch zu viel Kassel wahrscheinlich.
Und bin dann hier aber zu Boy Gobert gegangen, der hat mich geholt, war Regieassistent lange
am Thalia-Theater.
Ja. Bin dann mit Boy Gobert nach Berlin gegangen, der wurde dann dort Intendant und bin dann wieder nach München gegangen auf die Filmhochschule. Mhm. Und das, also ich habe für mich die Beobachtung gemacht, dass es bei allem Respekt und allem Wohlfühlen auch in Hamburg, dass es einem katholische Städte leichter machen, dem Fremden, so wie Düsseldorf, Köln, München, ja. Weil die haben Fasching, die haben Karneval. Ja, gut, das ist ein bisschen oberflächlicher, aber auf der anderen Seite, komm, setz dich mal hin, trink mal ein kleines Gläschen. Das ist so, habe ich in Köln immer so gemocht, du kannst dich sofort ransetzen. Und wenn du dich in Hamburg damals an einen Tisch gesetzt hast, wo schon jemand sitzt, dann war das fast wie sexuelle Nötigung. Ja, es war also, der guckte dich an oder die guckte dich an und das schiere Entsetzen, ja. Also so, das, ja.
Wo hast du denn, warst du hier in der Studenten-WG oder wie hast du hier?
Ich habe gewohnt, es gibt eine Straße in Winterhude, die heißt Heidberg. Es ist eine kleine Straße da im Pölchau-Kamp und da hatte ich eine Einzimmerwohnung, die hässlicher nicht hätte sein können. Und insofern war ich auch froh, da bald irgendwie wieder rauszukommen. Ich war kein großer Freund für Wohngemeinschaften, weil ich stehe morgens nicht gerne an am Badezimmer und muss warten, bis zwei vor mir einmal sich geduscht haben. Das war nie so mein Fall. Mhm. Und ich bin ein relativ unordentlicher Mensch, bin aber, was Hygiene angeht, habe ich hohe Anforderungen an das Badezimmer. Und wenn das irgendwelche WOG- oder WG-Kommilitonen nicht hatten, das war nicht meine Welt.
Sag mal, vom Geschichtsstudenten zum Regieassistenten am Thalia, da fehlt mir der Mittelteil. Wie kam das denn?
Es gibt keinen Mittelteil, das ist das Schöne. Ich habe nach der Schule, nach dem Gymnasium was studieren wollen, wo ich dachte, das macht mir Spaß, das interessiert mich und das gibt mir eine gewisse Allgemeinbildung. Das ist ein ganz komischer, ich meine, ich hatte kein Geld von zu Hause, ich war BAföG-Empfänger, aber ich hatte einen Durst nach Allgemeinbildung. Ja, ich wollte wissen, wie der 30-jährige Krieg funktioniert oder der 7-jährige Krieg. Ich wollte wissen, wie die Geschichte der Hugenotten war und so weiter. Und gleichzeitig war mir aber immer klar, ich will irgendwas mit Unterhaltung machen. Und mir war nicht klar, ob das jetzt Theater wird oder Fernsehen oder Film oder vielleicht auch, dass ich Chef einer Galerie werde, wo man Bilder ausstellt. Aber ich wollte irgendwas machen mit Unterhaltung und Kunst. Mhm. Das war mir immer klar. Also ich bin zweigleisig gefahren. Und als ich dann hier studiert habe, habe ich mich am Hamburger Schauspielhaus beworben. Da war Ivan Nagel Intendant. Mhm. Ich habe mich bei Boy Gobert am Thalia beworben. Und dann hat er mich einbestellt. Und ich hatte aber schon eine gewisse Erfahrung vom Staatstheater in Kassel, was Regieassistenz angeht. Und dann war ich der Regieassistent mit einem anderen noch bei Faust 1, Faust 2. Das war die Abschiedsinszenierung von Boy Gobert, bevor er Hamburg verließ, gefeiert damals verließ. Und Traugott Buhre war der Faust und Gobert war der Mephisto.
Wahnsinn. Ach. Ja, aber Theatergeschichte.
Naja, ja klar, und es ist ganz lustig, ich werde heute mal gefragt, weil der Boy-Gobert-Preis wird ja verliehen an junge Schauspielerinnen und Schauspieler. Und heute bin ich in dem Alter, dass ich immer gefragt werde, hören Sie mal, Sie kennen den doch noch, wie war denn der so? Und denke ich immer, okay, Opa erzählt aus dem Krieg, ja. Also mit dem Älterwerden muss da auch klarkommen.
Bisschen wird man plötzlich zum Zeitzeugen. Ja? Also, so ist das.
Ein sehr merkwürdiges Gefühl.
Regieassistenz, ist das so Kaffee kochen oder war das so richtig?
Träum weiter, Kaffee kochen. Du musst permanent, also du bist jetzt neben dem Regisseur und du schreibst permanent die Positionen auf, die der Schauspieler auf der Bühne hatte. Du machst die Probenpläne, du machst die Dispo, du machst die, wer kommt morgens zur Probe, welche Szene wird morgen. Es ist ein wirklich anspruchsvoller Job. Mhm. Im Film ist er übrigens nochmal anspruchsvoller. Deswegen gibt es in Amerika 70 Jahre alte oder 60 Jahre alte Regieassistenten, weil es ein eigener Beruf ist. Allein das Schreiben einer Dispo mit dem Betriebsbüro zusammen, allein das Festlegen der Position. Der Regisseur fragt dich nach 3 Tagen, wenn du Montag wieder zur Probe kommst, wo hat denn Herr Radatz, um mal einen Schauspieler der damaligen Zeit zu nehmen, wo hat denn der gestanden am 3. Akt in der 4. Szene, als er den Satz gesagt hat? Und wenn du dann nicht innerhalb von einer Minute sagst oder 30 Sekunden, der hatte da eine Kaffeetasse in der Hand und stand rechts und Frau Maria Hartmann, die das Gretchen gespielt hat, steht links und hat das gesagt, dann bist du gefeuert.
Hat das Spaß gemacht?
Ja, klar.
Ja, aber klar. Es ist ja eher so ein, das ist ja nicht sehr kreativ, sondern es ist ja eher so protokollarisch.
Und jetzt kommen wir zum, was heißt protokollarisch? Nein. Naja, aber du brauchst ja für alles. Du brauchst für einen Film und du brauchst für ein Theater Management. Und jetzt hast du natürlich den Finger in die Wunde gelegt als guter Journalist, weil ich habe relativ schnell gemerkt, ich bin weder Schauspieler noch Regisseur. Ich bin ganz gut an der Schnittstelle zwischen Kunst und Kreativität. Und deswegen war mir sehr schnell klar, ich will Produzent werden. Und ich war aber ein sehr kreativer Produzent. Ja, ich habe die Stoffe vorgegeben, häufig die Stoffe vorgegeben, auch nicht immer. Und ich war ein Produzent, der, ich habe viele Preise gewonnen damals, Ende der 90er, Anfang dieses Jahrtausends. Und ich bin allerdings nicht gut im Ritual. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein Terrain abgeschritten, dann ziehe ich gerne weiter oder zog gerne weiter. Und dann kam irgendwann Springer auf mich zu, der Aufsichtsrat, und denen war aufgefallen, dass ich ganz gut Filmfirmen auch führen kann. Und damals war Springer relativ dick drin in einer Film- und Fernsehproduktion. Haben sie nicht Lust, zu uns zu kommen, und dann bin ich weitergezogen.
Denn es hätte ja fast was werden können mit dir und dem Theater auf lange Sicht. Du hattest ein Angebot aus Koblenz als Regisseur.
Ja, aber da kommt jetzt wieder die Mittelstadt ins Spiel. Das ist eine... Du hast völlig recht. Aber ich habe mir überlegt, liebe ich den Beruf des Regisseurs so sehr, dass ich im Grunde bei einem vielleicht nicht ausreichendem Talent in Städten wie Koblenz bei einem aller Zuneigung hängen bleibe. Mhm. Weil der übergeordnete Traum war, ich will leben in Hamburg oder München oder Berlin oder Köln oder Frankfurt. Ich will in eine Millionenstadt. Und die Liebe zur Regie war nicht so ausreichend, dass ich dachte, du bist so gut, dass irgendwann, tingelingeling, der Senator für Bildung und Kultur aus Berlin dich anruft und sagt, Herr Meyer-Burkhardt, Sie eröffnen mal die Spielzeit hier mit Macbeth. Ich hatte das Gefühl, das bin ich nicht. Und deswegen war ich ganz froh, dass es mit der Filmhochschule geklappt hat.
Aber man spürt schon an deiner Erzählung, du hast immer schon irgendwie eine Liebe zu den Dingen gehabt, einen Drang zu den Dingen, eine Leidenschaft, einen Idealismus. Und auf der Suche, woher das kommt, da gibt es eine Antwort in einem wunderbaren Buch, das du geschrieben hast. Die Sonne scheint immer, für die Wolken kann ich nichts.
Ja.
Was meine Großmutter mir über das Leben erzählte. Eine Autobiografie, also über dich, anhand der Lebensgeschichte deiner Großmutter. Oh, sie... Ja. Woran spürst du, dass du ihr Enkel bist?
Also Osi hat sich bei mir, glaube ich, eingenistet wie ein blinder Passagier. Das ist mein Eindruck nach 40 Jahren nach ihrem Tod. Osi war anders als alle anderen Großmütter, die ich damals kannte von anderen Klassenkameraden. Sie war sehr humorvoll. Sie trank jeden Tag eine halbe Flasche Wein. Eine ihrer Lieblingssätze, oder den leichten Landwein ist mit der Cognac am liebsten. Sie war
Eckes Edelkirsch.
Ja, der war ja gesund, weil eine Kirsche drin war aus ihrer Sicht. Dann war sie sehr politisch. Sie hat sich in der Weinstube Boos in Kassel auch mit Leuten getroffen, gerade verabredet, die anderer politischer Meinung war, hat debattiert, was uns heute völlig fehlt, der Spaß an der Debatte. Ja, sie war konservativ, aber, Ausrufezeichen, sie war explizit gegen rechts. Ja. Mhm. Es gibt einen schönen Dialog, den ich in dem Buch auch drin habe, dass in dieser Weinstube Boos kam jemand mal auf sie zu, der etwa ahnte, wie sie politisch unterwegs war, und sagte, Frau Vollbrecht, wir müssen doch auch mal irgendwie wieder auf unser Volk stolz sein dürfen. Und da hat sie ihn angeguckt mit leicht Berliner Dialekt und hat gesagt, junger Mann, wenn Sie unbedingt auf Ihr Volk stolz sein wollen, dann empfehle ich Ihnen den Beruf des Imkers. So war meine Großmutter unterwegs. Sie hat immer gesagt, ihr bester Freund war der Globus. Er war so beleuchtet. Und sie hatte natürlich technisch und finanziell nicht die Möglichkeiten vor 40, 50 Jahren. Da gab es noch keine Ryanair oder Eurowings oder EasyJet, wo man günstig fliegen konnte. Und das war auch finanziell nicht drin. Aber sie hat die Welt mental permanent bereist. Ja, sie war, und dieses Fernweh. Wenn ich, glaube ich, zwei Charaktereigenschaften habe von ihr. Das eine ist Fernweh. Ich bin ein, könnte dauernd unterwegs sein. Und ich versuche auch das ein bisschen, habe mir, glaube ich, abgeguckt, es liegt immer an dir. Es liegt nie an den anderen, wenn was nicht gelingt. Also dieser Satz, irgendwie hier gefällt's mir nicht und die sind alle so doof zu mir, da hat sie gesagt, ja, dann beweg dich, du bist kein Baum. Mhm. Ja, zieh weiter. Also du bist verantwortlich für dich selbst. Es küsst dich keiner wach im Leben. Und du hast auch, und das kann ja auch Spaß machen, eine Verantwortung für sich zu übernehmen. Also Wehleidigkeit, das war überhaupt nicht ihr Thema.
Im Zug spricht sie fremde Leute an. Erzähl doch mal, wer du bist. Wie ist das Leben bisher gelaufen? Ja. Wie ist das Leben bisher gelaufen?
Ja,
ich sag mal,
hier laufen.
Nichts anderes machst du doch.
Ja, gut, also so tollkühn wie sie, dass sie war natürlich eine ulkige Figur, ja, mit ihrem Regenschirm und wenn eine ältere Dame einen anspricht im Zug, bist du natürlich nicht so auf Alarm, als wenn ein Mann dich anspricht. Ja, sie hatte natürlich auch gewusst, dass sie einen gewissen Freiraum hat, aber sie war einfach interessiert an Menschen. Sie war sehr interessiert an Menschen und sie hatte eine große Ambivalenz, ja. Sie war auch manchmal sehr traurig, dass sie bei dem keimenden Antisemitismus in Wittenberg, wo sie einen Teil ihrer Jugend verbracht hat und dass sie nicht Juden geholfen hat, dass sie nicht aufgestanden ist, dass sie sich nicht engagiert hat. Das war ein Vorwurf, den sie sich ein Leben lang gemacht hat. Gleichzeitig war sie in der Weinstube Boos so eine Stütze des Umsatzes, denn als sie gestorben war, das mag aber ein Zufall sein, ist ungefähr 2 Monate später die Weinstube Boos für immer geschlossen worden. Gut, das war ein Zufall. Aber sie war ein, sie ist 98 geboren, 1898. Sie war 16, als der Erste Weltkrieg begann. Sie war 40, als der Zweite Weltkrieg begann. Sie hat die Weimarer Republik erlebt, die leider verunglückt war, den Hitlerfaschismus und den mühsamen Aufbau der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, sie hat den schlechtesten Slot gehabt, den man ein Mensch haben kann. Ja? War aber trotzdem oder dennoch oder unabhängig davon der Optimismus und die Lebensfreude auf zwei Beinen. Und da können wir uns viel abgucken, weil wir trauen uns ja heute kaum noch optimistisch zu sein. Aber Optimismus ist kein Geschenk. Optimismus ist eine Kraftanstrengung.
Sie hatte auch einen Talkmaster-Trick, die 4 letzten Worte des Gegenübers einfach wiederholen. Das kitzelt dann immer noch mehr raus. Das ist ja auch bei dir auf fruchtbaren Boden gefallen. Was ist dein Trick als Talkmaster? Wenn du in ein Gespräch gehst, hast du so einen handwerklichen Trick?
Kurze Fragen. Nichts erzählen, einfach nur Fragen. Mhm. Ganz kurze Fragen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, bist du glücklich? Kommst du mehr in Verlegenheit, als wenn ich dich jetzt fragen würde, du, manche Menschen sind ja glücklich und unglücklich und der ein oder andere, sag mal, wie geht's denn dir so? Also wenn ich vorher lange rumeiere, gebe ich dir die Gelegenheit, auch lange rumzueiern. Aber wenn ich dich einfach fragen würde, sag mal, ja, wie geht's denn dir? Mhm. Dann bist du plötzlich in so einer Situation, wo du denkst, entweder was geht denn denen das an?
Ja? Also man ist aber emotional natürlich in besonderer Weise beteiligt.
Je kürzer die Frage, desto mehr bist du gezwungen, auch mit Substanz zu antworten.
Was du auch tust, es muss sich leicht anfühlen, hat Oma Osi gesagt. Deine Bio liest sich so leicht. War es denn immer leicht?
Nein, es war keineswegs immer leicht. Also ich habe auch einige Schicksalsschläge, und das Wort Schlag ist ja da nicht umsonst drin, erlebt. Und über 2 würde ich ungern reden, weil sie zu privat sind, aber ich habe irgendwann mal eine Krebsdiagnose gehabt. Mein erstes Buch, diese ganze Scheiße mit der Zeit, ging ja auch ein bisschen darum. Aber ich habe etwas, vielleicht ist das auch meine Großmutter, ich habe eine relativ große Neudeutsch-Resilienz. Also ich denke, ja, okay, jetzt habe ich Krebs. Soll ich mich jetzt ewig an die Schulter von Daniel, meinem Gegenüber, stürzen und bitterlich weinen? Nein. Du musst dafür sorgen, dass es relativ schnell wieder leicht wird. Ja, das ist eigentlich das Geheimnis. Du kannst, wenn du Kummer hast, sicherlich zu einem Freund gehen oder du musst zu einem guten Freund gehen und sagen, mir geht's gerade schlecht. Aber geh zu einem Freund und geh vielleicht 2-mal zu ihm, aber geh nicht 5-mal zu ihm und vor allen Dingen belästige nicht alle anderen um dich rum, wie schlecht es dir geht. Das will dir keiner hören und ich finde es auch unhöflich.
Du bist ja ein Resilienter. Also was, nach allem, was wir schon gehört haben und was wir von dir lesen, was wir von dir erleben, ein heiterer, optimistischer, resilienter Typ, der das Glas immer mindestens halb voll, wenn nicht randvoll sieht.
Randvoll.
So, randvoll. Deine Erinnerungen in dem Buch versprühen auch einen Optimismus, aber man liest auch, dass gerade die Kindheit nicht ganz leicht war. Und es ist ja kein Zufall, dass du auf deine Großmutter, auf Osi, zu sprechen
Richtig. Kommst. Ja, mein Vater war Schwerstalkoholiker und war alkoholkrank. Den Begriff gab es damals noch nicht. Der war traumatisiert aus dem Zweiten Weltkrieg. Der hatte ein Bein verloren. Ich bin auch mit einem Großvater groß geworden, dem ein Auge fehlte aus dem Ersten Weltkrieg, und bin mit einem Vater groß geworden, dem ein Bein fehlte aus dem Zweiten Weltkrieg. Also wenn man so will, zwischen zwei Schwerstbeschädigten. Und die waren natürlich auch traumatisiert, weil sie kamen aus dem Osten, wie es damals hieß. Sie sind vor dem Russen geflohen. Sie waren in Kassel, haben sie in einer Etagenwohnung gewohnt, waren aber ein anderes Leben gewohnt. Meine Großmutter hat de facto in einer Sozialwohnung gewohnt, ja. Hat sich aber ganz wohl gefühlt. Hat da auch residiert wie eine Königin, muss man sagen. Nein, ich habe meinen Vater mit 14 rausgeschmissen, und die häufige Frage, wie hast du das gemacht? Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich bin über mich selber hinausgewachsen. Das kennt vielleicht mancher, dass es so Situationen gibt, wo man sagt, wie ich das plötzlich geschafft habe, ich weiß es auch nicht. Irgendwas war da in mir. Er ist nie zurückgekommen, und das war auch gut so. Und ich habe auch keine größeren Traumata aus dieser Zeit geblieben. Also das bestätigen mir auch immer wieder. Ab und zu besuche ich Therapeuten, weil ich glaube, manche Themen und Probleme, die man hat, sollte man nicht bei der Ehefrau abladen, sondern es gibt immer, ich bin ein großer Freund, dass Menschen zu Therapeuten gehen oder Therapeutinnen gehen. Die Kindheit fing scheiße an, es war kein Geld da, es war ein alkoholisierter Vater zu Hause. Und eine leicht überforderte Mutter, und die aber eine ganz tolle Frau war. Und als mein Vater weg war, fing die Kindheit eigentlich erst an. Da war ich aber schon 13.
Aber mit 13 sozusagen ein physisches Aufbegehren gegen den eigenen Vater, das bleibt ja ein Leben lang hängen, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob es hängen bleibt, Daniel. Es ist natürlich nicht das, was man sich wünscht als Kind. Natürlich wünscht man sich einen tollen Vater, auf den man stolz ist und der einen liebt und mit dem man, weiß ich nicht, im Herbst den Drachen steigen lässt. Klar, das hatte ich alles nicht. Aber ich hatte auch das Gefühl, ich muss das jetzt machen. Und du darfst nicht vergessen, als ich jung war, war das sowieso die Zeit, wo die Generation der jungen Männer im Wesentlichen gegen ihre Väter aufbegehrte, weil natürlich war die große Frage, was habt ihr denn gemacht? Seid ihr denn gegen Hitler aufgestanden? Was habt ihr denn gemacht in Polen und Russland? Ja, wie, ihr wart alle nur Sanitäter. Irgendjemand wird ja geschossen haben. Was ist denn mit den vielen ermordeten Russen und Juden und Polen passiert? Erzähl mal. Und mein Vater hatte ganz klar faschistoide Tendenzen. Ja, das war, bei Hitler war nicht alles schlecht, war so ein Satz. Oder wenn ich die Haare etwas über dem Ohr hatte, also als wenn die nur auflagen auf dem oberen Ohr, dann waren das sogenannte Helmträger. Also es war ein Vater, der sich nicht weiterentwickelt hatte. Es gab ja auch Männer, die in der Wehrmacht waren und danach sagten, Mensch, scheiße, das reflektiere ich heute anders. Ja, und da wäre ich natürlich liebevoll gnädig gewesen, wenn ich einen Vater gehabt hätte, der gesagt hätte, ich bereue das zutiefst, aber ich kam da nicht mehr raus. Ich bin ja kein Richter, ich war Sohn. Aber einen Vater zu haben, der das alles nur toll findet und an der Oberfläche bleibt, in der Selbstreflexion, da wusste ich, das ist keine gute Idee.
Wenn ich es richtig verstanden habe, trägst du seinen Namen?
Ja, ich trage seinen Namen. Das fanden die damals eine gute Idee, meine Mutter und mein Vater. Und aber es ist so, ich kann's. Ich hätte gerne, als ich jung war, Stefan oder Klaus oder Jürgen gehießen, wie alle in meiner Klasse. Ich bin ja aus so einer Zeit, wo die Männer alle Stefan, Klaus, Jürgen und Christian hießen und die Mädchen hießen alle Ulrike, Cornelia, Sabine oder Susanne. Und ich hätte gern auch so einen Namen gehabt, den alle haben, weil ich bin bereits mit dem Doppelnamen geboren, wurde also wegen des Doppelnamens schon gehänselt und dann auch noch mit dem Vornamen, den keiner kennt, und dann auch noch mit dem Elternhaus, wo kein Geld war, und mit dem alkoholisierten Vater. Ich war sozusagen der Fokus für Hänseleien. Insofern hatte ich zu dem Namen Bubertus ein sehr kritisches Verhältnis, aber ich habe mich heute dran gewöhnt.
Du hast dich heute dran gewöhnt, aber damals war das auch dann schwer. Du hießt Hubi, also der Spitzname war Hubi, ne?
Ja, es wurde dann viel besser, als mein Vater weg war und ich war so 15, 16, und da gibt es dann Freunde, die mich heute noch begleiten. Und ich war übrigens gerade, einer meiner ältesten und engsten Freunde ist der Theaterschauspieler Stefan Hunstein, und der in Bochum die großen Rollen spielt und in München am Residenztheater. Und ich habe gerade eine sehr lustige Geschichte gemacht. Der spielt ein Ein-Personen-Stück in Bochum, und da kommt ein Statist vor, der sich nur auf die Bühne begibt, sich in einen Liegestuhl setzt und dann wieder geht. Und ich war letzte Woche in Bochum und bin auf die Bühne gegangen und habe mich auf den Liegestuhl gesetzt und bin dann wieder gegangen. Also ich war es, und dann habe ich gemerkt, dass er einen Hänger hatte auf der Bühne. Ach. Stefan Hunstein, und die Soufflöse musste ihm ein bisschen aushelfen.
Also als Überraschung, also er wusste das
komplette
nicht.
Komplette also, Überraschung, ja. Und er hat sich so gefreut, dass er, ich habe nur gehört, dass er so leise sagt, ich glaube es nicht. Ja, nein, oh, das, dann wurde die Jugend wirklich schön durch enge Freunde, die einer von denen ist der erwähnte Stefan Hunstein. Mhm. Das wurde dann anders.
Was ist dieses Hummeln im Hintern Ding sozusagen, oder dieses Fernweh, von dem du auch schon gesprochen hast? Ist das so Hobby küchenpsychologisch, weil Kassel nicht schön war, und das ist sozusagen ein ewig, weil das Vertrauen in so etwas wie Heimat verloren gegangen ist?
Weißt du, also die Frage zielt genau in die richtige Richtung, weil wenn du aus einer Provinzstadt kommst, also aus einer gehobenen Provinzstadt, dann weißt du mit 15, 16, wenn du was Größeres machen willst, musst du hier weg. Mhm. Du kappst also schon mental oder auch psychisch die Wurzeln zu deiner Geburtsstadt, lange bevor du weggehst. Weil du weißt ja schon mit 16, du redest mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern, was machst denn du, wo willst denn du hin? Und der eine sagt, ja, ich gehe nach Köln, der andere geht nach Wien. Das heißt, 3-4 Jahre vor dem Abitur bist du schon mental darauf vorbereitet, du wirst weggehen. Insofern hast du recht, du kappst natürlich bestimmte Wurzeln. Und nun gibt es aber auch Menschen aus meiner Geburtsstadt Kassel, die woanders wieder sehr tiefe Wurzeln genommen haben. Ja, also ein ganz enger Freund von mir ist nach Köln gegangen. Der ist kölscher als jeder Kölner und spricht doch mittlerweile schon so leicht schleppend rheinisch, obwohl er ja nicht daherkommt. Ja, das ist sehr lustig. Aber das hat sich bei mir nicht so ergeben. Aber die häufige Frage ist auch, in welcher dieser 4 Städte nach Kassel hast du eigentlich am liebsten gewohnt? Und dann sage ich immer, in allen. Mhm. Also ich habe die Heimatverwurzelung nirgendwo, auch nicht mehr in Kassel, und habe sie nirgendwo gehabt. Und es ist Fluch und Segen. Auf der einen Seite ist es Fluch, weil es natürlich schön, so ein Heimatgefühl zu haben. Aber es ist auch Segen, weil du eigentlich dann überall zu Hause bist.
Der Segen ist ja auch, du machst jetzt seit 32 Jahren die NDR Talkshow mit Unterbrechung. Aber das ist ja auch Heimat.
Ja, das ist natürlich eine völlig andere Form von Heimat, weil ich bin ja kein Festangestellter beim NDR. Ja, ich bin, wie man so schön sagt, Freier. Ich habe ja auch früher für ZDF die Filme gemacht und MDR und BR und auch für RTL und so. Aber die Möglichkeit, die mir der NDR, was eine Radioshow angeht, Meyer Burkhardts Frauengeschichten, was die Talkshow angeht. Ich habe hier Filme mit Oliver Hirschspiegel produziert. Also der NDR hat mir wirklich kaum zu glauben in dem Panel mit Kai Pflaume und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine Heimat geworden. Aber diese Heimat ist natürlich letztlich die Summe der Menschen. Und die sagen, Mensch, schön, dass du da bist.
Naja, das ist doch Heimat, aber immer. Das ist ja nie, oder Heimat ist ja in seltensten Fällen eine pittoreske Altstadt oder so, sondern
ja,
das ist
ja aber weißt du, ich habe natürlich durch meinen Lebenslauf, habe ich jetzt in Hamburg natürlich sehr viele Menschen, die mir nahe sind. Aber da ich eine Weile im Rheinland war, gibt's da auch welche. Mhm. Und es gibt die auch in München und es gibt die auch im Besonderen in Berlin. Ich könnte in all den erwähnten Städten eine Taxilizenz machen, weil ich mich sowohl in Düsseldorf, Köln, als auch in München, als auch in Berlin sehr gut auskenne. Mhm. Also so gesehen habe ich schon ein Gefühl hier nach Lockstedt, ein Heimatgefühl nach Lockstedt, ja, wo der NDR ist. Aber ich habe kein, so habe ich dich verstanden am Anfang, kein Gefühl, wenn ich jetzt übers flache Land in Schleswig-Holstein fahre, habe ich genauso ein Heimat- oder Nicht-Heimatgefühl wie im Mittelgebirge bei Kassel oder in den Alpen bei München. Ich finde es schön. Das Einzige, was ich übrigens vermisse in Bayern, also was ich vermisse, was es in Bayern gibt oder auch mehr im Rheinland, die sogenannte Landgastronomie, so Niedersachsen, Schleswig-Holstein, diese Landgastronomie, die ist im bayerischen, oberbayerischen, bei aller Liebe und im Saarland und nahe der französischen Grenze geringfügig besser als hier. Wobei, es gibt einen wunderbaren Gasthof. Darf ich eigentlich einen Gasthof empfehlen?
Wir haben heute schon ein griechisches Restaurant empfohlen. Jetzt machen wir vor einem Landgasthof nicht halt.
Die Eiche in Olsen. Das ist ein ganz einfaches Gasthaus. Südlich von Hansstedt. Hansstedt. Lüneburger Heide. Ja. Und da gehe ich manchmal Bratkartoffeln essen. Das ist so eins der wenigen Gasthäuser. Wohlgemerkt kein Restaurant. Gasthaus. Ja. Die Eiche in Olsen. Kannst ja rausschneiden.
Ja, sie, ja, na, was hier ja, wird nichts rausgeschnitten. Schnipp. Ja. Noch eine letzte Frage zur Heimat. Wo würdest du in vielen Jahrzehnten denn gern beerdigt werden?
Also irgendwo in der Nähe der Autobahn. Also jetzt nicht auf dem Mittelstreifen, das vielleicht nicht. Aber ich würde gerne irgendwo beerdigt sein, wo neben mir Betrieb ist.
Wo so unterwegs, wo es ja, weitergeht.
Wo ich, wenn es unten langweilig wird, also weil ich möchte nicht verbrannt werden. Ich möchte so am Stück so runter und dann Feierabend und Stein drauf und Schluss ist, ja. Und ich möchte aber das Gefühl haben, wenn es da unten langweilig wird, dann möchte ich irgendwas hören. So vielleicht Autogeräusch, oder auch in der Nähe einer Start- und Landebahn. Wäre auch schön, dass man Flugzeuge starten hört. Mhm. Oder in der Nähe des Hafens vielleicht nicht, weil da gibt's Ratten, das ist vielleicht keine gute Idee. Aber ich würde gerne weiterhin auch nach meinem Ableben teilnehmen an einer gewissen Betriebsamkeit.
Also Friedhof als Zubringer sozusagen dann auch nochmal.
Also das Wort Friede ist schon schwierig. Also ich würde eigentlich, Friedhof klingt schon so ein bisschen nach Langeweile. Ich würde gerne irgendwo, vielleicht findet man einen Friedhof für mich, wo ein bisschen was los ist drumherum.
Genau.
So auf St. Pauli auch.
Ach ja.
Ja, wo man auch mal jemand sich daneben benimmt auf dem Friedhof und vielleicht irgendwie betrunken auf mein Grab sinkt und dann sickert ein bisschen Rotwein durch, weil da die Flasche das wäre eigentlich eine schöne Idee.
Ja.
Jemand fällt auf mein Grab, hat eine geöffnete Flasche Rotwein oder Brandy dabei, die kippt um und dann sickert der Weinbrand so langsam nach unten durch.
Also, ich kenne den Pastor von St. Pauli, die haben ja noch einen alten Friedhof, der ist nicht mal, kann versuchen, was klar zu machen.
Bau mir da mal eine Brücke, ja.
Wir haben bei uns im Podcast einen Fragebogen und die Fragen bekommen alle unsere Gäste. Und die erste Frage lautet, wenn du König von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du ändern? Was wäre deine erste Amtshandlung? Was stört dich?
Was mich tatsächlich stört, ist, es gibt so wunderbare historische Gebäude und historische Brücken, wie zum Beispiel oben Fernsicht, nördliche Alster, diese Brücken, die sind glaube ich aus den 20er Jahren, die werden immer wieder aufwendig gepflegt und saniert und 4 Wochen später ist Graffiti dran. Und ich habe nichts gegen Graffiti, aber wenn ich diese historischen Brücken sehe, die ein ganz spezielles Mauerwerk haben, aus den, ich glaube, frühen 30er Jahren, späten 20er Jahren, da blutet mir das Herz. Und ich kann nicht verstehen, dass man das A macht. Und ich kann auch nicht verstehen, dass man da nicht Maßnahmen ergreift, dass man dann auch mal denen sagt, die das machen, so, jetzt kriegst du mal eine richtig gesalzene Geldstrafe. Mhm. Feierabend. Mhm. Ich mag das nicht.
Mhm. Wo denkst du in Hamburg, mehr Hamburg geht nicht? Also wo kommt die Stadt in besonderer Weise zu sich selbst?
Ich möchte jetzt nicht Hafen sagen, weil das wäre mir zu einfach. Ich gehe nochmal zurück auf diese Region, die mir auf dieses Quartier, auf diesen Kiez, der mir so nah ist, nämlich das Grindel. Weil da kommen eben diese Faktoren zusammen. Das literarische Erbe wird so wahnsinnig gut dokumentiert durch Stolterfoth, diese wunderbare Buchhandlung. Dann gleichzeitig hast du das Abaton-Kino, du hast, wie schon erwähnt, das jüdische Milieu, die Synagoge um die Ecke,
ja.
Den Griechen. Das ist so eine Ecke, wo ich das Gefühl habe, das ist wie die Palette eines Malers mit 5 Farben drauf, die aber alle zusammengehören. Das ergibt für mich ein Bild, wo ich sage, das ist ein Kiez, wo ich mich sehr wohl fühle. Das ist für mich sehr Hamburg, auch in seiner liberalen Substanz sehr Hamburg. Mhm.
Was würdest du gerne mal in Hamburg machen, was du noch nie getan hast?
Ich würde gerne mal, das ist eine schöne Frage und die kann ich auch gut beantworten. Ich würde wahnsinnig gerne mal vorne in der U-Bahn, ja, von einer Station bis zur nächsten selber fahren dürfen. Natürlich muss jemand hinter mir stehen, der so ein Fahrlehrer, ein Trainer, heißt das ja heute, ein Coach. Aber ich würde gerne mal in Hamburg eine U-Bahn fahren dürfen, von einer Endstation zur nächsten und mal das Gefühl mal zu sehen, wie ist denn das, wenn man da so reinfährt. Ich nehme die Öffis sehr oft und sehr gerne und ich finde, bin ein großer Fan vom HVV, vom HSV, nicht so, vom Herr Pauli, aber genau. Vom HVV. Ich finde, die machen das ganz toll.
Ja.
Aber das würde ich gerne mal machen.
Das heißt, du sitzt in Bussen und Bahnen, wirst du doch mal angesprochen, Mensch,
Herr Burkotten. Immer mal wieder, aber ja. Immer sehr nett. Also immer sehr nett. Und ich habe meistens auch eine Basecap auf und dann so, aber ich muss sagen, da sind die Hamburger klasse.
Bei euch in dem Talkshow-Team, ihr versteht euch ja alle wunderbar on screen und so, seid ihr auch hinter den Kulissen eine Familie oder ist das eher so ein professionelles Miteinander?
Nein, das ist tatsächlich, wir sind ja sehr lange zusammen und wir wissen natürlich automatisch die persönlichen Schicksale der Autorinnen, der Autoren. Schicksale meine ich, ist nicht so dramatisch, aber natürlich, es stirbt mal ein Familienangehöriger, es gibt da mal ein Thema mit Kindern und mit Partner und was auch immer. Das heißt, wenn man so lange zusammen ist, kennt man einander. Also Barbara lädt manchmal nach Berlin ein, da sitzen wir alle im Garten. Ich lade immer mal wieder in das Hinterzimmer einer Kneipe ein. Also wir machen auch schon einiges privat miteinander und können uns aufeinander verlassen. Und das ist ein sehr privilegiertes Sein, ein Teil dieses Teams zu sein. Und ich genieße es sehr, das sein zu dürfen.
Du bist, hat man immer so den Eindruck, immer ein bisschen der, der in der Talkshow die schwereren Gespräche führt. Also so auch so Krankheit, Tod, Schicksal und so. Ist das Zufall oder ist das ein Vertrauensbeweis auch der Redaktion? Hubertus macht das.
Also ich will das mal anders formulieren. Barbara macht die Stars. Ja, Barbara ist zufällig für die Glamour-Stars, weil natürlich Barbara selber ein Star ist. Und mancher Glamour-Star freut sich auf Barbara besonders, weil er dann im Glamour von Barbara noch mal mehr leuchtet. In meinem Glamour leuchtest du nicht.
Nein.
Ich sehe mich eher.
Du hast ein anderes Licht.
Ich sehe mich eher, ja. Und die Barbara muss auch sagen, die Barbara sagt auch mal, könntest du den machen, wenn es um schwere Themen geht, ja. Weil das geht ihr sehr, sehr nah. Barbara ist eine sehr empfindsame Seele und das geht ihr sehr nah. Und deswegen gibt es häufig so Situationen, wo ich sage, wobei mir gerade einfällt, Iris Berben und Veronika Ferres waren dann eher bei mir. Aber es ist komischerweise hat sich das im Übrigen so eigentlich so aufgeteilt, dass ich häufig Schicksalsthemen mache. Du hast recht. Mhm. Ja, du, also sagen wir mal, ich will es mal vornehm formulieren. Ich habe vom Schicksal mehr abgekriegt, als die Öffentlichkeit weiß. Mhm. Und das soll auch so bleiben. Und vielleicht habe ich dadurch eine größere Nähe zu Menschen, wo plötzlich von jetzt auf gleich etwas passiert, was dein Schicksal und dein Leben komplett auf den Kopf stellt.
Also ein Verstehen, eine Erkennung.
Ein Verstehen. Auch. Also ich glaube auch zutiefst, dass unsere Existenz sehr fragil ist. Ja, wir sind sehr, sehr fragil. Mhm. Also es ist, wir sind sehr schnell weggepustet und wir haben sehr schnell, es kann sehr schnell dein Smartphone gehen und du erfährst von irgendeiner Katastrophe. Das ist alles nur ein winziger Schritt von dem Platz hier weg. Es kann sofort alles anders sein im Negativen. Und das wiederum führt mich aber zu einer enormen Lebensfreude. Weil im Moment ist ja alles gut.
Bist du glücklich?
Glücklich sein ist eine Entscheidung, sagte meine Mutter immer. Und das ist ein Satz, den ich inhaliert habe. Ich bin glücklich, aber ich habe auch entschieden, dass ich glücklich bin.
Das war wunderbar, Hubertus. Vielen Dank.
Eine Freude, eine Ehre, hier gewesen sein zu dürfen.
Für mich also auch.
Und das, obwohl du mir vor der Aufzeichnung erstmal den Kaffee über den Pullover geschüttet hast. Meine, das sollten wir nicht verschweigen.
Ich wollte gerade sagen, warum hätten wir das nicht verschweigen können?
Das habe also kurz bevor. Das geht ganz
und das
oben.
Ist der Pullover, den du heute Abend
nein,
im Fernsehen...
Nein, den trage ich nicht. Ich wollte dir nur ein schlechtes Gewissen machen. Nein. Ich habe ein frisches Hemd dabei.
Hubertus Meyer-Burkhardt, das schöne Buch Die Sonne scheint immer, für die Wolken kann ich nichts. Was meine Großmutter mir über das Leben erzählte, ist im Heine Verlag erschienen, hat 208 Seiten und kostet 22 Euro. Dieses Gespräch und alle anderen Begegnungen mit Linda Zervakis, mit Fabian Harloff, mit Mary Roos, mit Mai Krüger und Hugo Egon Balder hört ihr in der ARD Sounds App. Am besten abonniert ihr Viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.